Willkommen zum Satsang bei Jetzt TV als Live-Chat mit der einseitigen Beteiligung. Einer ist sichtbar, alle anderen unsichtbar, so wie unsere wahre Identität ja auch nicht sichtbar ist. Und das ist ein großer Vorteil, denn das bedeutet ja, dass es kein Objekt ist, was wir sind und daher auch nicht veränderbar, nicht manipulierbar. Und natürlich mit der Schwierigkeit, dass es sich deiner Vorstellung entzieht und deiner Erfahrung entzieht und dass dann etwas anderes zum Vorschein kommen muss als Erfahrung. Und Erfahrung ist immer die Geschichte, also die Vergangenheit. Und wir sind das, was keine Erfahrung hat und kennt. Also das, was noch kürzer ist und präsenter als der Moment. Und insofern sind wir da, liegen wir da, ohne irgendetwas, was man sich darunter vorstellen könnte, ohne etwas, woran man sich festklammern könnte, eine Idee davon haben könnte, etwas damit machen könnte, ist das, was wir sind. Und von daher erscheint es vielleicht jetzt mit dem Gesagten so, als wäre es weit weg von uns und nicht erreichbar. Aber es ist das, was immer die ganze Zeit ist und alles andere, was so erscheint, als wäre es da, als wäre es erreichbar, ist nicht wirklich. Und erst wenn du das für dich nachvollziehen kannst, dämmert die Freiheit. Also wird sie für dich nicht erreichbar, aber zu einer Gewissheit. Und wenn sie zu einer Gewissheit geworden ist, dann ist das Leben, was du jetzt lebst, ein ganz anderes, als Ideen zu haben davon, was du bist oder sein könntest. Also herzlich willkommen zu dem, was nicht greifbar ist, nicht definierbar ist, nicht manipulierbar ist, aber du die ganze Zeit bist, während du alles andere nicht bist.
Ja, Michaela schreibt, guten Abend, Moni, und gute Reise im Januar, so ich gehört hatte, nach Indien.
Ja, das ist wahr. Vielen Dank für die lieben Wünsche. Können wir immer gut gebrauchen. Reisen ist ja immer eine Geschichte, wo das Universum alles managen muss, damit alles klappt. Aber das hat es bisher immer gut hinbekommen und wird es auch diesmal wieder. Und für mich sind Reisen irgendwohin, egal wohin und egal wie weit oder wie kompliziert es aussehen mag, im Zusammenhang mit Satsang immer gesegnet. Also wer irgendwo hinreist und das seiner Natur willen, ist immer gesegnet. Daher wird immer auch alles gut ausgehen.
Sunny schreibt, mein Nervensystem hängt gefühlt in einem Rehtrauma. Schaffe es nicht, da rauszukommen. Meditation hilft zeitweise, es kommt immer wieder zurück. Fühlen, beobachten, akzeptieren. Nichts hilft. Idee?
Keine Idee, sondern die Wahrheit oder die Praxis. All das, was du aufgezeigt hast, hilft nur. Das Trauma baut sich nur langsam ab und möglicherweise, also abgesehen davon, dass es nicht leicht ist, das wieder aufzulösen, wenn es über viele Jahrzehnte sich in deinem System eingenistet hat. Das heißt also, du musst dem Zeit geben. Das ist das eine. Und das andere ist, du musst schauen, ob du wirklich den Kernpunkt deines Traumas erfasst hast, sodass du dich davon verabschieden kannst, von den ganzen Konzepten und Folgen von Ideen, von Verletzungen und Wirkungen davon. Da musst du dich ja verletzen. Und von daher musst du wissen, in welcher Weise bist du denn verletzt worden und in welcher Weise macht es Sinn, zu versuchen, die Verletzung in eine andere Realität zu verwandeln, anstatt dich davon zu lösen und zu sehen, es wird möglicherweise nie dazu kommen, dass deine Ideen erfüllt werden oder die Ideen, die daraus entstehen, dass du in Not bist, dass du schaust, in welcher Weise versuchst du der Not, in der du ja, wenn du traumatisiert bist, entkommen willst, zu entkommen. Und das eben weiter nicht zu tun, bedeutet es, durchschaut zu haben und die Entscheidung getroffen zu haben, es nicht weiter zu bedienen, also die Folgen des Traumas nicht weiter zu bedienen. Und die Konsequenz daraus ist natürlich die, wissen zu wollen, was ist oder was war. Denn das, was war, wenn das noch ist, löst sich das sehr langsam auf. Und bei den meisten Menschen ist es so, sie sind traumatisiert, denken, es war früher, aber es ist nach wie vor so und es ist dann auch sichtbar in vielen Bereichen deines Lebens, wird dann die Not, in der du warst, wieder sichtbar. Das heißt, du musst es wissen wollen und hinschauen wollen. Und wenn du das denn wirklich tust, dann wird es sich dir auch enthüllen. Und dann muss diese Entscheidung passieren. Von den Mechanismen, die die Folge von Verletzungen sind, die Finger zu lassen. Und dann heißt es, sich aufzuhören, die ganze Zeit mit dem Versuch, etwas zu lösen, zu beschäftigen, sondern sich damit zu beschäftigen, mit dem, was die Wahrheit ist, was du wirklich bist. Denn das, was du wirklich bist, ist ja nicht verletzt und kann nicht verletzt werden. Und das ist die einzige Chance im Prinzip für alle Verletzungen, sich da wiederzufinden oder zu erkennen, wo man nicht davon berührt ist, von dem, was man dachte, was das ganze Leben ausmacht oder es unmöglich macht, ein gutes Leben zu leben.
Rota schreibt: Guten Abend, freue mich, es geschafft zu haben heute.
Ja, wunderschön. Ich freue mich auch über jeden, der hier teilnimmt, dabei ist und das Energiefeld verstärkt, potenziert und damit auch alle anderen, die anwesend sind, unterstützt. Das ist cool, um jeden, der dabei ist.
Patrick schreibt: Lieber Moni, ist die Freiheit, von der du sprichst, immer die Freiheit von der Person?
Ja, es ist immer die Freiheit von jeder Idee von sich selbst. Und das, was wir als Zusammenfassung aller Ideen von uns selbst nennen, ist Ich. Das ist das sogenannte persönliche Ich. Und es geht darum, das als nicht existent zu erkennen, denn es ist ja nur eine Idee, die sich aus vielen Erfahrungen zusammensetzt. Und eine Idee ist, wie wir sein können. Eine Idee ist ja nicht wirklich. Eine Idee ist, wenn man hinschaut, nicht mehr da. So, wenn wir also jetzt genau hinschauen würden, wir als diese Idee, dann sehen wir, dass ich es nicht mehr da. Beziehungsweise es erschien nur so, als wäre es da und ist nicht wirklich da. So, das heißt, müssen wir wirklich ein Ich auflösen? Ja, was nicht da ist, kann man nicht auflösen. Also musst du schauen, inwieweit Tendenzen bestehen, sich auf irgendwelche Objekte zu besinnen, Objekte, Ereignisse, Menschen, alles da ist darunter zu verstehen, was Anteile dieser Welt sind und schauen, dass du diese Identifikation in Verbindung mit der Idee, dass da jemand ist, der bestimmte Erfahrungen macht, durchschaust. Und je mehr das durchschaut ist, umso weniger gibt es ein Ziehen von einer falschen Idee, nämlich der des Ichs. Und die, wenn dieses Interesse an dem nicht mehr ist und durchschaut ist als nicht real, fällt dann einfach ab. Fällt ab als etwas, an das du glaubst. Aber es war nie da. Das ist ganz wichtig zu wissen. Der Versuch, etwas wegzubekommen, was nie da war, ist schon ein wenig wahnsinnig.
Supriya schreibt: Lieber Muni, der Verstand versucht seine Tricks mit Vergesslichkeit und so weiter. Was kann ich tun außer Meditation?
Naja, hinschauen wollen, also wissen zu wollen und dem vergessen wollen, keinen Raum zu geben, denn vergessen passiert ja eigentlich nur in Bezug auf Dinge, die uns unangenehm sind, also von denen wir nichts wissen wollen. Aber wenn wir dafür offen sind und es nicht verurteilen, dann ist es eine andere Geschichte. Dann geschieht kein Vergessen, weil es eben für dich nicht unangenehm ist.
Sunny schreibt: Danke fürs Erinnern, Moni.
Ja, gerne. Ja, es ist schon spannend, dass eine Idee eines Ichs eine solche Tragweite hat. Denn einmal ich gedacht, existiert für dich diese ganze Welt, die ganze Erscheinung. Nicht ich gedacht, ist sie nicht wirklich da. Sie ist zwar dann sichtbar, aber für dich nicht wirklich da. Also wann immer du keinen Bezug dazu herstellst, ist diese ganze Existenz für dich nicht da. Und sie ist auch im Tiefschlaf für dich nicht da. Sie ist auch, wenn du total wach bist oder erwacht ist, erwachen sein ist, ist sie nicht da. Auch wenn sie so erscheint, als wäre sie da. Sie ist nun mal ebenso wie das Ich auch eine Idee. Und Ideen haben keine Substanz. Das heißt, wenn du für einen Moment lang kein Ich im Sinn hast und nichts, was mit einem potenziellen Ich zu tun haben könnte, also wenn du keinen Bezug herstellst zu irgendetwas, denn das Ich ist eine Idee, dass das Bewusstsein glaubt, dass es in Bezug zu etwas und findet das interessant. Je interessanter das ist, umso größer ist das Interesse und so stärker die Identifikation damit. Daraus entsteht ein scheinbares Ich. Wenn jetzt aber kein Mechanismus geschieht, kein Bezug auf irgendetwas, dann ist auch das Ich nicht. Und das Ich ist eine Ansammlung von verschiedenen Bezugskriterien oder Qualitäten aus der Vergangenheit. Das heißt, wenn du das Ich nicht bedienst, entledigst du dich der Vergangenheit. Und darum geht es, die ganze Geschichte der Ideen loszulassen und sich dann als das wiederzufinden, was frei davon ist. Und das ist von keinerlei Idee von Beziehung oder Ich berührt. Und als das gilt es, sich zu erkennen. Als sozusagen Nicht-Ich. Und dann zu schauen, was ist, wenn ich nicht das ist, was ich bin? Was ist es dann? Und das ist die spannende Frage. Um die geht es. Also das ist nichts anderes, als sich auf andere Weise mit der Frage, wer bin ich, zu beschäftigen und damit mehr Kenntnis von sich selbst zu haben. Oder überhaupt eine. Und all das ist sinnvoll, wenn du daran gehst, ohne dass du eine bestimmte Vorstellung damit verbindest.
Rosiana schreibt, ich habe Probleme, mich auf das Gute zu konzentrieren. Ich vergesse es und komme dann in komische Denkschleifen und Lösungsversuchen, um mich wieder besser zu fühlen.
Ja, das ist eine einseitige Geschichte, sich nur auf das Gute zu besinnen. Das bedeutet ja, dass das Unangenehme verdrängt werden muss, weil es nicht gesehen werden darf, beziehungsweise nur das Gute angesteuert ist. Und da wir aber in einer Welt leben, in der die beiden Polaritäten existieren, die zusammengehören, wie gut und böse oder gut und schlecht oder angenehm und unangenehm in deinem Fall, dann bedeutet das, dass wenn du eine Seite lebst, du die andere auch in dir hast und wenn du sie nicht annehmen willst, also nicht akzeptieren willst, ist sie dennoch da und dann bedeutet das, dass sie dann unterdrückt werden muss. Das heißt, jemand wie du unterdrückt die andere Seite, die unangenehme Seite und das heißt aber nicht, dass sie deswegen nicht existiert, sondern sie ist da und wirkt auch, allerdings im Unterbewussten. Und das ist unangenehmer, als wenn sie im Außen sichtbarer wäre, denn dann wüsstest du, was passiert als Folge davon, dass du nur eine Seite einer Polarität willst, während ja immer beide zusammengehören. Also bedeutet es, nicht zu versuchen, gut oder schlecht zu sein, sondern mit der Qualität von Freiheit nicht irgendeine Idee von gut oder schlecht zu verbinden, sondern sich ihr zu öffnen und zu schauen, welche Qualität ist es denn, die sich dann enthüllt, wenn du dich auf sie besinnst oder eben nichts unternimmst. Und das ist eine Qualität von Neutralität, neutral in Bezug auf angenehm und unangenehm. Also die ganzen Polaritäten, die ich jetzt nicht unbedingt aufzählen muss. Und das ist die Position, aus der heraus ein Leben sinnvoll ist. Das heißt, es ist keine Taktik, etwas zu bevorzugen und etwas anderes zu unterdrücken. Und das ist Freiheit. Dann hast du die Freiheit von den Unangenehmen und auch von den Angenehmen, die dir als angenehm erscheint, angenehmen Seiten. Und das ist Freiheit. Freiheit heißt nicht, eine Seite auswählen zu können und die andere nicht zu bedienen. Das heißt es nicht. Das will natürlich niemand wissen, aber gesagt werden muss es trotzdem, weil es nun mal wahr ist.
Rosana schreibt, das heißt, ich richte mich aus, dass ich wissen will, was mir Angst macht, mich dem Guten wieder zu öffnen.
Nein, es heißt, offen zu sein für alles und zu schauen, wie es dir damit geht. Erstmal zu experimentieren, wie es dir damit geht, wenn du etwas, was dir unangenehm war, jetzt mal nicht verdrängst. Weil du versuchst immer nur jetzt mit dem Unangenehmen dich gut zu stellen, um dann doch wieder das Gute anzustreben oder die eine Seite der Polarität anzustreben. Und das funktioniert nicht. Und du hast ja eine Tendenz zum Unguten, in Anführungsstrichen, so hast du es ja ausgedrückt, wenn auch nicht direkt mit diesen Worten. Und diese Tendenz ist wichtig zu sehen, wie es dazu kommt oder warum es so ist, dass es dir so schwer fällt, die Seite von Qualität zu sehen. Denn die ist ja genauso da wie die andere Seite auch. Also das heißt, auf die eine oder andere Weise bevorzugst du das Unangenehme oder das, was nicht gut ist, gilt rauszufinden, warum, was deine Motivation dafür ist. Und es ist ganz wichtig zu wissen, wir sind niemals eine Qualität und auch nicht die andere. Wir sind überhaupt keine Qualität. Wir sind frei von allen Qualitäten. Und das ermöglicht es uns, offen zu sein für alle Qualitäten. Auch das, was wir als Nichtqualität bezeichnen. Die Probleme, die bis zur Zeit und auch immer schon in der Welt gab, gibt es deswegen, weil Anteile von uns, also von der Menschheit, verdrängt wurden. Und dann kommen zu Zeitpunkten, mit denen man nicht damit rechnet, diese Energie zum Vorschein und drückt sich aus. Und zwar heftigst. Und die Menschen fragen sich dann, wie kann das nur sein? Wie kann das, welchen Ursprung hat es? Oder welche Gründe gibt es dafür? Und wenn man in der Geschichte schaut, dann kann man sehen, welche Konflikte es gegeben hat und was dann die Folge davon ist. Also welche Art von Konflikten es dann aufgrund von Konflikten, die unterdrückt wurden oder wo man dann Friedensverhandlungen beschlossen hat und dennoch nicht in Frieden war, sondern nur einen äußeren Frieden hergestellt hat und aber in Wirklichkeit im Hintergrund der Krieg immer noch existent ist. Und dasselbe geschieht in den Partnerschaften, in den Begegnungen mit Menschen. Wenn da die Qualitäten nicht angeschaut werden, und die Konflikte nicht beigelegt sind im Inneren, dann geht es immer so weiter. Man schleppt dann die Themen mit sich weiter und wundert sich, dass es dann zu Konflikten in anderen Situationen kommt. Aber das ist nicht verwunderlich. Und das zeigt, was es bedeutet, wenn Konflikte nicht gesehen werden oder auch Anteile, die mal als negativ bewertet, nicht gesehen werden oder verdrängt werden. Das Resultat haben wir heute hier in mehrfacher Form. Aber niemand ist dafür verantwortlich oder schuldig, weil kein Mensch ja wirklich bestimmt, was er ausdrückt. Insofern ist das einfach ein Gesamtgeschehen. Trotzdem unangenehm. Und wir können aber auch daraus lernen, dass es gut ist, nicht Anteile zu unterdrücken. Und wenn es dir möglich ist, unangenehme Anteile da sein zu lassen, ist es dir auch möglich, angenehme da sein zu lassen. Wieder, du warst schon auf dem Sprung. Leg los.
Patrick schreibt, wenn das Ich nicht mehr da ist, ist die Welt dann nicht mehr da? Was ist dann mit den Sinneswahrnehmungen, in denen die Welt scheinbar erscheint?
Ja, wenn gesagt wird, wie jetzt von dir, wenn das Ich nicht mehr da ist, es war ja nie da. Nur es wird dann gesehen, dass es nie da war. Das ist der Unterschied. Und ja, die Sinneswahrnehmung registriert die Welt, aber sie ist, der Fokus von Freiheit ist nicht auf den Sinneswahrnehmungen oder und der Interpretation davon, sondern jenseits davon. Und daher existiert dort die Welt nicht, sondern nur das, was identisch ist mit dem, was ich bin, also diese wahre Identität, die ist im Blick. Von daher sind die Erscheinungen sichtbar, aber es ist ganz klar, dass es sich nur um Erscheinungen handelt, die nicht ernst genommen werden. Nicht ernst im Sinne von, sie nicht als real zu bezeichnen, als wirklich. Und schau dir an, wie real die Welt ist. Wenn du dich schlafen legst, wo ist dann die Welt für dich? Am nächsten Morgen tauchst du wieder auf und du sagst, okay, so ist das, das ist meine Realität. Aber wenn es deine Realität wäre oder überhaupt eine Realität hätte, dann wäre sie auch im Tiefschlaf da. Das kannst du nicht beweisen. So, von daher, wen kümmert es, ob es eine Illusion ist oder nicht, wenn es eine Illusion ist, dann lebst du nicht danach, als wäre es wirklich. Und dennoch lässt du dich nicht darüber hinwegtäuschen, nur weil etwas gesehen wird, zu glauben, ist es wahr. Die Welt wird nie wahr. Nichts darin. Aber etwas für wahr zu halten, hat eine so starke Energie, dass wir sie auch nutzen können in Bezug auf unsere wahre Identität, wenn wir davon überzeugt sind, dass das die Wahrheit ist und wir leben danach, dann hat es eine solche Kraft, dass die Illusion dich nicht mehr gefangen nehmen kann. Also dass in ihr dann die Idee eines Ichs nicht mehr auftauchen kann. Das ist die Qualität von Gewissheit. Von daher sollte eine Vermutung nicht genügen, sondern die Erforschung in der Richtung erfolgen, dass du anschließend die Gewissheit hast, wer oder was du bist. Denn um nichts anderes geht es ja, herauszufinden, wer oder was bist du. Und nicht in einem Moment so und in einem anderen Moment anders, sondern immer. Das, was du immer bist, darum geht es. Und das ist nie persönlich. Das hat mit einem Ich nichts zu tun.
Patrick schreibt, durch was wird dann diese scheinbare Welt gesteuert?
Ja, es ist niemand da, der sich steuert. Im ganzen Universum gibt es keine Instanz, die einen persönlichen Willen haben könnte oder ein Interesse an irgendetwas. Es ist ein spontanes Auftauchen von Anteilen von Bewusstsein, die das Potenzial haben, sich auszudrücken. Das heißt, Bewusstsein ist eine Energie, die unerschöpflich ist und die alle möglichen Ausdrucksformen annehmen kann. Und die Erscheinung, die sich jetzt uns präsentiert, ist nur eine von unzählig vielen. Und das ist der Motor. Der ist durchdrungen von einem weiteren Motor. Das ist der Motor unserer wahren Identität. Denn diese Qualität, die wir sind, unsere wahre Identität, ist ja eine äußerst hochschwingige Ausstrahlung, die allerdings so subtil ist oder so fein und hochschwingig, dass wir sie mit unseren recht groben Sinnen nicht wahrnehmen können. So, und das bedeutet, dass diese wahre Identität, die wir sind, in ihrer Schwingung auch einen Einfluss hat auf das Bewusstsein, und zwar in dem Moment, wo das Bewusstsein sich der wahren Identität öffnen kann, kann es diese Wirkung davon erfahren, als Unterstützung, wenn zum Beispiel der Wunsch da ist, frei zu sein und man sich dann seiner wahren Identität widmet oder öffnet oder sich fragt, wer bin ich, dann kann man ganz bewusst wahrnehmen, dass sich die Schwingung dadurch erhöht und eine Qualität von Bewusstsein in dir sichtbar werden kann, die davor für dich noch nicht sichtbar wurde. So, das heißt, wir haben zwei Kräfte, die wirken, die aber in letzter Konsequenz nicht zusammengehören. Also die Qualität von dem, was unsere wahre Identität ist, und die der Illusion haben keine Übereinkunft in irgendeiner Form, auch nicht energetisch. Das heißt, das, was diese Illusion ist, hat mit dieser Wahrheit überhaupt nichts zu tun und umgekehrt. Das klingt ein wenig, wie soll man sagen, vielleicht nicht so leicht nachvollziehbar, dass diese Energien eine Wirkung haben und dennoch nicht miteinander in Verbindung stehen. Aber das ist der Fall. Und es ist am besten vorstellbar, wenn man sieht, dass die beiden sich durchdringen. Aber dennoch nie sich so nahe kommen können, sodass sie nicht die Qualität der anderen Qualität annehmen können. Also dass das Universum nicht die Qualität unserer wahren Realität annehmen kann und unsere wahre Realität natürlich auch nicht die der Illusion annehmen kann. Das heißt also, die Qualitäten von beiden berühren sich gegenseitig nicht. So, und wir wissen nicht genau, wie es dazu kommt, dass Bewusstsein sich einerseits identifiziert und glaubt, es ist eine Person, und andererseits die andere Qualität auftauchen kann, dass plötzlich in einem Moment, in einer Meditation oder auch nicht, die andere Qualität auftaucht, die jenseits von Bewusstsein ist, unsere wahre Identität. Obwohl die wahre Identität ja die ganze Zeit da ist, hat sie nicht die Kraft, das gesamte Bewusstsein so zu konditionieren oder so umzugestalten, dass es plötzlich nur noch die Freiheit will oder die Freiheit selber ist. Also das ist die Kraft der Illusion dieser Welt hier, dass der Glaube an die Wirklichkeit von dieser Welt sich als Stärke erweisen kann als diese wahre Identität, die ganze Zeit da ist und eigentlich die höhere Schwingung hat. So, und das ist ein Mysterium, weshalb ja auch Menschen sich fragen, warum erwacht denn hier jemand und dort jemand nicht? Oder wie kann es sein, dass es nur so wenige sind? Während ja doch unsere wahre Identität, diese starke Kraft immer zu 100% wirkt und ist, es aber dennoch nicht hinbekommt, die Illusion zu ändern. Und warum bekommt sie es nicht hin? Weil sie es gar nicht will. Es ist gar nicht ihr Interesse, weil diese wahre Identität hat überhaupt kein Interesse an irgendetwas, weil sie eben auch nicht persönlich ist. Sie ist nicht persönlich und das ist schwer vorstellbar für jemanden, der sich als persönlich denkt, dass diese wahre Identität kein Interesse hat daran, dass hier auf ewig Frieden ist oder ewig Liebe. Denn wäre das so, wäre also diese Qualität unserer wahren Identität darauf aus oder so eingestimmt als Liebe oder als Erkenntnis pur die ganze Zeit, dann wäre es so, dass ich die Welt dem nicht entziehen könnte. Aber das ist nicht das Interesse von dieser wahren Identität. Es ist überhaupt kein Interesse an irgendetwas. Und das hören Menschen natürlich nicht gerne, aber das ist die Qualität von absoluter Neutralität. Und darüber haben wir vorhin auch schon mal kurz gesprochen, dass es wichtig ist, sich nicht für irgendeine Seite der Polaritäten zu entscheiden, sondern eben zu schauen, dass beides ein Extrem ist, was nichts mit unserer wahren Identität zu tun hat. Also im Prinzip neutral ist. So, und erst wenn der Wunsch nach Freiheit, weshalb wir können nicht wissen, weshalb der da ist oder nicht, oder ob er da ist, das können wir nicht entscheiden, aber wenn der dann auftaucht, hat die Stärke dieses Wunsches auf der Ebene von Bewusstsein so viel Kraft, dass es dir ermöglicht, dich als diese Realität, also diese Wirklichkeit, zu erkennen. Und dann ist die Frage, wer hat diesen Wunsch nach Freiheit? Oder wie kommt das zustande? Das kann niemand wissen. Das kann niemand wissen. Er ist entweder in einem selbst angelegt und zeigt sich dann in irgendeiner Form, entweder als Aktionismus, indem man alles Mögliche tut oder indem man sich fragt, wer ich bin. Aber was die Ursache davon ist, dass es dazu kommt, das wissen wir nicht. Weil niemand legt ja im ganzen Universum irgendetwas fest. Weil es, wie gesagt, niemanden gibt, der da wäre, der das könnte.
Supriya schreibt, manchmal habe ich Angst wie heute Morgen vor gewisse Dinge, dann stellt sich als angenehm heraus. Wie kann ich es ändern?
Ja, du kannst im Prinzip gar nichts ändern. Du kannst nur sehen, dass sich die Dinge einfach ändern. Und dann kann es vielleicht sein, dass du deswegen nicht versuchst, sie dauernd zu ändern, weil du siehst, du kannst sie nicht ändern, sondern sie ändern sich von selbst. Und dann nimmst du die Position ein, von der wir auch gerade sprachen, die der Neutralität, und du schaust, wie die Dinge sich entwickeln oder nicht entwickeln. Das heißt, es ist gut, keine persönliche oder vorgefasste Meinung zu haben zu dem, was passiert. Also sich quasi rauszuhalten. Und das ist deine natürliche Qualität, Position. Ausgehalten zu sein von den Dingen, die geschehen. Denn du bist das, was sieht, was sich durch die Person ausdrückt, aber nicht die Person.
Osiana schreibt, stimmt es, dass wir durch Kindheitsbeziehungsmuster geprägt sind und die Erlösung im Grunde genommen darin liegt, diese zu sehen?
Wir sind nur insofern davon geprägt, als wir diese Prägung von vornherein schon mitbekommen. Das heißt also, es ist nicht, dass unser Umfeld durch die Art und Weise, wie es zu uns ist, diese Prägung gestaltet oder überhaupt erst hervorruft oder bewirkt, sondern die Prägungen, die wir kommen, mit denen wir kommen, die teilen sich den Menschen um uns herum mit und die reagieren dann in der entsprechenden Weise so auf uns, dass wir dann irgendwann mal die Möglichkeit haben zu erkennen, welche Reaktionen in uns sind. Und ja, es ist wichtig zu sehen, welche Reaktionen in uns sind in Bezug auf die Dinge, die um uns herum geschehen. Und das wissen zu wollen und sich das anzuschauen, ist die Voraussetzung, dass sich das lösen kann und dann auch entsprechend heilen kann.
Supriya schreibt: Danke, lieber Moni, für Antwort.
Ja, gerne. Wichtig ist, dass man versteht, dass man in letzter Konsequenz nicht die Reaktionen sind, die passieren in Bezug zu anderen Menschen, sondern dass diese Reaktionen auf unsere Muster, mit denen wir hier aufgetaucht sind, hinweisen. Und wichtig ist dabei dennoch, den eigenen Anteil zu sehen, also warum diese Form von Reaktionen in uns passiert. Und die daraus entstehenden Konsequenzen von Verhalten, von Tendenzen. Das heißt also, es ist wichtig, sich irgendwann davon zu lösen, dass die Umwelt um uns herum schuld ist an unseren Nöten oder Problemen, sondern dass wir schauen müssen, in welcher Resonanz stehen wir zu dem, was uns passiert. Und wenn du das verstehst und die Wirkung davon dann für dich nachvollziehen kannst, dann kannst du auch die Entscheidung treffen, dich davon zu lösen. Wenn du es nicht weißt und die ganze Zeit denkst, es sind immer die anderen und ich habe damit nichts zu tun, ich wundere mich zwar, warum mir immer wieder dasselbe begegnet, aber es sind ja immer wieder die anderen, die mir das antun. Wenn du nicht bereit bist, das zu sehen, dann wirst du weiterhin im Dunkeln tappen und kannst mit dem Muster nicht aufhören. Denn solange wir ein Muster bedienen, leben wir in dem Muster und sehen uns als das Muster. Und das ist schwierig dann, sich in die Freiheit zu öffnen. Denn du bist dann gefangen davon, herausfinden zu wollen, was es ist, während du eigentlich nicht wirklich wissen willst, was es ist. Denn es ist so, es gibt das Gesetz dessen, dass wenn dein Interesse zu 100% an etwas ist, du auch die Kenntnis davon haben wirst. Also du wirst auf die Frage, die du hast, wenn die zu 100% Intensität ist, dann wirst du auch die Antwort bekommen. Wenn du sie nicht bekommst, ist dein Interesse an der Lösung von diesen Problemen entsprechend gering.
Patrick schreibt: Du kannst das toll erklären, Moni. Wenn ich immer sehe, mir immer gewahr bin, was sich ausdrückt, was fehlt dann noch zur Freiheit?
Ja, dass du nicht das im Blick hast, was sich ausdrückt, sondern den, der sieht, was sich ausdrückt. Das ist der Switch, um den es geht. Also nicht, es geht nicht um die Beschäftigung damit, das loswerden zu wollen, was man nicht ist, sondern sich als das im Blick zu haben, wer und was man ist. Und dann ist das, was gesehen wird, nicht mehr so interessant, steht nicht im Vordergrund. Aber wann immer wir uns in dieser Illusion aufhalten und unseren Fokus nicht in der Freiheit, in der Wahrheit haben, sind wir davon so beeinflusst, dass für uns scheinbar die Wahrheit gar nicht existiert. Also findet den raus oder das raus, wer oder was sieht. Das ist das Entscheidende. So, das heißt, Patrick, wenn du dich und für alle anderen gilt das auch, jetzt von den Sinnen löst, jetzt davon löst, dass deine Aufmerksamkeit jetzt eben auf den Sinnen nicht ruht, also sich nicht damit auseinandersetzt, nichts will, in keine Beziehung zu irgendwas zu versuchen geht, also damit dann das, was gesehen wird, hinter sich gelassen wird, dann müsstest du näher zu dem kommen, was sieht, was ist. Denn mit den Sinnen bedeutet es, also mit den Sinnen verheiratet zu sein, bedeutet es, nach außen zu gehen, nicht bei sich zu sein. Und in dem Moment, wo man wirklich bei sich ist, total zu 100% bei sich ist, erkennt man sich als das, was man wirklich ist. Das heißt, das nicht zu sehen, wird dadurch verhindert, dass die Orientierung die ganze Zeit nach außen geht. Und die Leute erklärt man für verrückt, indem man ihnen sagt, ich glaube, du bist nicht ganz bei dir. Oder derjenige, wenn er sich schräg verhalten hat, der ist nicht bei sich. Er ist nicht ganz bei sich. Eine simple Lösung für das Problem dieser Welt. Wären alle Menschen bei sich, würde das bedeuten, dass sie nicht versuchen müssten, eine Distanz herzustellen zwischen sich und anderen, weil es die gar nicht gibt. Ist man bei sich? Ist man bei sich, gibt es kein Innen und kein Außen. Und das ist die Lösung. Gibt es kein Innen und kein Außen, ist auch niemand, der innen ist oder sein könnte, der sich als innen bezeichnen könnte oder als außen oder nicht außen. Das heißt, diese Idee von jemandem, der innen existiert und mit außen ein Problem hat oder außen existiert und mit innen ein Problem hat, die erledigt sich dann. Die Geschichte erledigt sich dann.
Moni, ich habe mal eine Frage. Warum ist das für die meisten Menschen so seltsam, wenn sie einen Meister reden hören? Also es gibt ja viele, die denken, oh Gott, da muss ich schnell weg. Das ist seltsam. Also Menschen, die jetzt mit Satsang nichts anfangen können. Ist das, weil der Energieunterschied so riesig ist oder? Also warum macht es denen Angst oder was die da auch immer empfinden?
Naja, wenn jemand sich ein Leben lang bemüht, ein bestimmtes Leben zu leben, in der Idee, dass das jetzt dann richtig ist oder eine Qualität darstellt oder eben Nöte verhindert, und da kommt jemand und sagt, das ist alles nicht wahr, du kannst das alles verbrennen, sinnlos deine Anstrengungen, wer kann sich darüber freuen? Das kann man ja nur dann, wenn man das hinterfragt, was man davor gelebt hat. Und der Satsang ist eigentlich das Hinterfragen von dem, was als real erscheint, und dann zunächst mal zu sehen, ist das überhaupt real? Existiert das überhaupt? Und das ist natürlich schon so konfrontierend, dass es nicht so leicht ist, sich dem zu stellen. Und dann ist die Sprache dann noch eine andere und manches wird eben auch, wie jetzt hier im Live-Chat vorausgesetzt, also jemand, der jetzt das erste Mal dabei ist und dann hört, du bist, existierst gar nicht und ein Ich gibt es nicht und das ist alles Vergangenheit und hat hier mit dem, was jetzt gerade ist, gar nichts zu tun und so weiter, dann ist es natürlich schon vorstellbar, dass das so ist. Aber es ist ja nicht nur so, dass das Gesagte eine Rolle spielt, sondern auch die Energie hier und die Qualität von Energie, auf die reagiert ja jedes System, jeder Mensch reagiert darauf. Und selbst jemand, der das, worüber wir sprechen, nicht verstehen könnte, kann über die Energie hier nachvollziehen, dass es in ihm oder ihr entsprechende Entspannung auslöst oder eben die Mechanismen, die sonst einschränkend wirken, sodass man so energetisch praktisch so wie geschrumpft ist, aufbrechen und in Weite und in Öffnung und Raum gehen, dass man dann ahnen kann, da ist etwas, was mich betrifft und was mich berührt und ich dann auch als Qualität erkennen kann. Wir hatten es jetzt kürzlich, wir waren ja neulich im Allgäu und da war eine Frau, die mir dann am Tag darauf in einer Einzelsitzung gesagt hat, also als ich gestern im Satsang war, die ersten 20 Minuten, habe ich gedacht, ich bin am falschen Ort. Und dann hat sich aber was geöffnet, ohne dass sie sagte, ich habe hier dann irgendwas verstanden, sondern dann hat sie plötzlich gemerkt, oh, da ist eine Qualität. Und am nächsten Tag war das in der Einzelbegegnung dann deutlich sichtbar, wie sehr sie das geschätzt hat. Und natürlich kann sich jeder nur der Qualität öffnen, die in ihm jetzt gerade ist. Und wenn die Qualität von Wahrheit nicht an der Oberfläche ist oder offen liegt, dann wird das abgeschmettert, weil es eben dem Konzept von Welt und Vorstellungen der Welt und von sich selbst in der Welt eben nicht entspricht. Aber ist man im Satsang, hat man diese Resonanz dazu? Auch wenn man dann sagen könnte, ich kann es nicht verstehen, ich kann es nicht nachvollziehen und ich gehe da auch nie wieder hin. Aber der Eindruck, der da hinterlassen wurde, besagt, dass es sich in Jahren später, möglicherweise manchmal 10, 20, 30 Jahren später, dann als doch etwas erweist, was seine Spuren hinterlassen hat und man dann anfängt, sich in die Richtung zu orientieren, nachdem man sich von bestimmten Geschichten gelöst hat oder vielleicht auch auf andere Weise mit dem Hinterfragen von sich selbst beschäftigt hat, also mit der Selbsterforschung beschäftigt hat. Aber was der Satsang natürlich bietet, ist das sich selbst hinterfragen. Diese Selbsterforschung ist so entscheidend, weil wir ja auch als Überraschungspaket Mensch keine Gebrauchsanweisung mitbekommen haben. Das heißt, wir müssen erst mühsam im Laufe der Zeit herausfinden, was läuft eigentlich in mir. Was ist es eigentlich, was mir gut tut, was mir nicht gut tut? Wonach sollte ich leben? Auf welche Weise sollte ich das tun? Wer gibt mir darin Orientierung und so weiter und so weiter? Und erst wenn man da in diese Fragen kommt, ist man eigentlich auch energetisch offen für Satsang. Und dann ist es in der Regel so, dass man dann auch spürt, wo die Lösung dafür liegen könnte. Nämlich in dieser Qualität von Stille. Wie war es denn bei dir? Wie war es denn bei dir im ersten Satz dann?
Ja, ich glaube, ich fand das schon ziemlich verrückt alles, aber irgendwas wusste in mir, dass das leider alles stimmt. Also das, so wie du es beschrieben hast, ja. Aber mir ging es halt immer so gut währenddessen und danach und deswegen, ja.
Ja, das ist die eine Variante, wie das sein kann, dass man denkt, meine Güte, was ist das hier für ein Zeugs? Und die andere Seite ist die der totalen Begeisterung und des sich Auflösens darin. Und zu sehen, dass man dann sich um die Dinge, mit denen man sich sonst beschäftigt, ja nicht kümmern muss und dass alles einfach gut ist und so läuft, wie es läuft. Ja, das ist die Kunst, je nachdem, was in einem selbst passiert und auftaucht und die Herausforderung, den Verletzungen doch wieder begegnen zu müssen, wenn auch dann auf einer anderen Basis, nämlich mit der Sicht von Wahrheit, ist ja eine Hilfe, aber es ist auch immer eine Herausforderung, ganz klar. Also wenn alles schon so wäre, dass es offen wäre für die Wahrheit, würde bedeuten, dass man ja nichts verdrängt. Und wer kann das von sich schon behaupten? So, und niemand möchte gerne, dass die eigenen Tricks herausgefunden werden, also dass jemand besser über mich Bescheid weiß als ich selbst oder mir auf die Schliche kommt, während ich ja selber versuche, die ganze Zeit diese Wahrheiten, die in mir sind, als Lügen zu verbergen. Und dann kommt jemand daher und sieht mit einem Mal, was da ans Spiel läuft, also dass das eigentlich nicht wirklich stimmt. Das ist äußerst, kann äußerst unangenehm sein. Also daher braucht es diese Bereitschaft, das zu nehmen, was sich als eben ja der Versuch erwiesen hatte, das zur Unwissenheit zu verdammen und jetzt dann doch wieder hochkommt.
Der Patrick schreibt: Nee, wir sind bei Supriya. Jetzt habe ich dir so sehr zugehört, Moni. Supriya schreibt: Lieber Moni, ich habe das Gefühl, wir sind gerade stark verbunden. Es ist sehr warm. Du schickst was, ja?
Es schickt sich nicht einfach irgendwas ungefragt zu schicken. Von daher schicke ich nichts. Es passiert einfach durch unsere gemeinsame Anwesenheit. Und ich kann das ja nicht für mich allein reklamieren, sondern es sind alle, die hier beteiligt sind, dafür verantwortlich, dass es in deiner Wohnung jetzt warm wird und du die Heizung ausmachen kannst. Aber
Nein.
natürlich sind wir in einer Verbindung, die eigentlich keine Verbindung ist. Es erscheint ja nur an der Oberfläche so, als wäre das nötig. In Wirklichkeit sind wir ja das eine, Supriya, und das gilt ja für alle anderen auch. Trotzdem kann es einem, wenn einem das bewusst wird, dann warm ums Herz werden. Und darum geht es ja auch.
Narasimha schreibt: Hi Muni, hier ist die Idee eines Täters und Schuldigen scheinbar sehr ausgeprägt. Wie kann ich die Täterillusion durchschaut werden?
Ja, ich glaube, wir hatten das schon mal, das Thema, wir beiden. Ja, indem du einfach nur zugehört hast, was wir gesagt haben, dass es nämlich ein Ich nicht gibt und ein Ich ist die Idee, dass es jemanden gibt, der schuldig für irgendwas sein könnte, weil er die Entscheidungen trifft, die zu dieser Schuld oder dem Ereignis führen könnte. Und das ist nicht der Fall. Das heißt, ganz simpel, die Frage, wer bin ich? Stell dir die Frage, wer bin ich? Und ruhe immer wieder in dieser Frage. Und lausche der Antwort, ohne eine Idee zu haben, was die Antwort sein könnte. Und ist dieser Ort, der scheinbar der Ort eines Ichs ist, erforscht als ein Nichtort, dann schaue, welches Problem dann mit Verantwortung besteht oder mit Schuld. Also, wenn du niemanden findest auf der Suche nach dem Ich, nach der Ursache für Ich und für Schuld, wo ist dann die Schuld? Und wo ist dann derjenige, von dem man dachte, er hätte Schuld?
Osiana schreibt: Was ist aus deiner Sicht Trauma? Existiert Trauma?
Basiert auf der Idee, dass da jemand ist, der verletzt werden könnte. Daher passt es jetzt genau zu diesem Zeitpunkt wunderbar, dass da jemand verletzt werden könnte. Und das ist, dort Trauma nennt man das, was in einem selbst den Ausdruck von Verzweiflung auslöst, dass dann deswegen gedacht wird, das ist niemals zu lösen. Das ist ein Trauma. Und dann die entsprechende Verhaltensweise, um das Trauma von sich fernzuhalten oder zu versuchen zu überwinden. In der Regel oder meistens ist es so, dass es versucht wird, es von sich fernzuhalten, sodass oft Traumen im System wirken, die von denen man denkt, dass man keine Ahnung hat, aber wenn man es dann entschlüsselt, weiß, dass man es genau weiß und dass man das aber, weil es nicht aushaltbar war, verdrängen musste. Und für mich erlöst sich ein Trauma erst dann wirklich, wenn die Wirklichkeit erkannt wurde und gesehen wurde, da ist niemand, der ein Trauma hat oder der Schuld für irgendwas sein könnte oder auch Opfer sein könnte in Bezug zu irgendwas oder irgendjemandem. Aber wichtig ist, um es aufzulösen, die Bereitschaft, alles sehen zu wollen, was ein Hindernis für Freiheit ist.
Elisabeth schreibt: Danke, Moni, für deine wunderbaren Worte. Sie taten mir und tun mir immer wieder gut. Ganz lieben Gruß.
Ja, grüß zurück nach Österreich.
Und Patrick schreibt, der hat das vorher schon mal geschrieben, aber er schreibt es jetzt nochmal. Wenn ich immer sehe, dass ich das bin, was alles wahrnimmt, was fehlt dann noch zur Freiheit?
Naja, wenn du siehst, dass du das bist, was noch nicht mal irgendwas wahrnimmt, dann ist die Freiheit. Also wenn dieser sogenannte Seher, der von sich sagt, ich nehme etwas wahr, sich auch auflöst, also sich zu fragen, wer bin ich denn, der sieht, was passiert, dann ist Freiheit. Das ist sehr trickreich, dann zu sagen, okay, ich gehe jetzt von der Identifikation mit dem, was ich im Außen sehe, weg und sehe mich jetzt als den Seher. Ich bin jetzt der Seher. Da ist immer noch dieses Ich, was der Seher ist. Und den gilt es zu erforschen, wer oder was das ist. Solange diese Qualität des Sehens noch persönlich genommen wird, nach dem Motto, ich sehe, ist noch nicht Freiheit. Und das, was diese wahre Identität ist, die wir wirklich sind, hat überhaupt keine Kenntnis von Nichtfreiheit oder auch von Freiheit. Das kann nicht zu sich sagen, ich bin frei. Aber ein Mensch, der kann zu sich sagen, hier ist die Erkenntnis geschehen, dass Freiheit ist und es ist niemand da. Denn dazu hat ein Mensch als diese Ausdrucksform des Körpers die Möglichkeit, sich dessen bewusst zu sein. Diese wahre Identität hat dieses Bewusstsein nicht als eine Ausdrucksmöglichkeit oder eine Möglichkeit, sich zu beziehen. Ist frei davon. Frei von jedem Bezug. Da gibt es keine Idee von etwas Zweitem. Um sich auf etwas beziehen zu können, so wie wir das hier vermeintlich tun, braucht es etwas, ein Zweites. Also, und wenn nur eines da ist, als eines, das sich auf ein zweites bezieht, ist es die Hölle. Das ist die absolute Hölle. Also mit anderen Worten, sich in Beziehung zu etwas zu sehen, ist die Hölle. Das ist auch so in Partnerschaften. Deswegen ist oft, wenn man dann mit jemandem länger zusammen ist, wird dann plötzlich sichtbar, oh, das ist ja die Hölle hier. Es ist ja die absolute Hölle hier, eine Beziehung zu denken zu haben. Und es ist wichtig, eigentlich wäre als Voraussetzung für eine gute Form von Beziehung miteinander, die ja auch keine Beziehung ist, aber wäre dann zu sehen, es ist keine Beziehung hier, sondern wir sind das. Und das, was an der Oberfläche ist, das ist nicht wirklich relevant. Und von daher ist das eine Begegnung und keine Beziehung. Wann immer man sich als verschieden von jemand betrachtet, gibt es Schwierigkeiten. Da gibt es aus der persönlichen Sicht die Idee, dass der andere so sein muss, wie ich weiß, dass er sein muss. So, und das spielt in jedem die Rolle. Und insofern ist Beziehung die Hölle. Also schau, dass du niemals in Beziehung zu irgendwas bist, was nicht heißt, vermeide Begegnungen. Ganz wichtig, dass man das unterscheiden lernt. Vermeide keine Begegnungen, sondern schau, dass ein Einlassen eigentlich bedeutet, dass eine Öffnung ist in die Qualität, die beiderseitig ist. Und das Beiderseitige ist im Prinzip auch nur ein notdürftiger Begriff dafür, dass es so aussieht, als gäbe es auf der anderen Seite jemand anderen. Die oder den haben wir nicht. Von daher gibt es auch keine Beziehung. Aber denkst du, dass du darin bist, empfindest du dich darin gefangen, denn du bist das, was frei ist von jeder Form von Beziehung, weil du als Einziges bist und ein Einziges kann sich auf was beziehen? Auf nichts. So, und das mag für manche Menschen jetzt bedeuten, dass wir denken, meine Güte, also das klingt ja fürchterlich. dann bin ich ja nicht nur allein, sondern bin einsam. Was ist dann mit den anderen und so weiter? Aber erst wenn du Erkenntnis hast davon, wie und was diese Qualität ist, dann kannst du das schätzen. Aber vielleicht, während wir davon sprechen, kannst du es schon ahnen. Eigentlich solltest du es ahnen können. Denn das ist, was du bist, und das ist das, was das Einzige ist, was eine Basis ist dafür, um zufrieden zu sein. Diese eine Qualität, diese eine einzige Qualität, die du bist. In der gibt es keine vielen, wie manche denken. Ich muss jetzt zu verwirklichen, dass alles eins ist. Alles wird nie eins, weil das eine besteht nie aus vielen Teilen, sondern das eine ist alleine ohne irgendwas anderes. Und das ist Freiheit.
Wir haben gerade nur zwei untereinander geschrieben und das habe ich mal kurz ausgeblendet.
Ja, einverstanden.
Patrick schreibt, danke. Wenn es nur eines gibt, was begegnet sich dann in scheinbaren Beziehungen?
Ja, eine Idee begegnet, eine Idee, die aus einem Bewusstsein kommt, das die Energie dafür zur Verfügung stellt, dass es sowas geben könnte wie Ideen. Weil Bewusstsein selbst ist ja etwas, was sich bewusst sein kann von etwas. Und das bedeutet immer, dass Bewusstsein mit einer Beziehung zu tun hat, mit einer Idee von Beziehung. Aber wenn du siehst, dass dieses sogenannte sich Beziehen von einer Position auf eine andere im Grunde genommen bedeutet, dass sich Bewusstsein auf Bewusstsein bezieht, weil es eben innerhalb des Bewusstseins dieser Welt stattfindet, dann weißt du, dass es eigentlich nicht eine Beziehung geben kann, aber sie erscheint so an der Oberfläche und macht es möglicherweise für das Bewusstsein interessanter, während es ja aber auch keine Position einnehmen kann, von wegen, das interessiert mich mehr und das interessiert mich weniger. Wichtig, das zu sagen. Aber auf der humorvollen Seite ist man dann gut aufgehoben, wenn man sieht, dass Bewusstsein so bewusst nicht ist, wie man es ihm oft andiktiert. Es ist ja alles im Bewusstsein vorhanden, also auch die Idee, dass es Unterbewusstsein oder Unbewusstheit gibt oder dass das Bewusstsein vor sich selbst Dinge versteckt, wie zum Beispiel die Geschichten, die wir in der Vergangenheit erlebt haben, die unangenehm waren, werden dann verdrängt. Und das Bewusstsein ist das, was es verdrängt. Und es ist aber auch das, was es wieder versucht herauszufinden, was es selber verdrängt hat. So, und da kommen wir schon wieder in den Bereich von ein bisschen verrückt. Aber so, die Welt ist nun mal verrückt und sie ist ja auch nicht real. Von daher kann sie auch verrückt sein. Wen kümmert's? Es kümmert dir das, was du bist, überhaupt kein bisschen. Also lass ruhig die Idee von Beziehung auftauchen. Aber wenn du weißt und siehst, was wirklich ist, also dafür brauchst du nur hinzuschauen, brauchst nur in dich zu schauen, dass es da in dir einen Kern gibt, sagen wir mal, oder einen Bezugspunkt in dir, der eben dich in die Weite katapultiert, in die Grenzenlosigkeit, dann kannst du dann ruhig alles darin auftauchen sehen, auch Ideen von Beziehungen. Und dich kaputt lachen oder eben auch nicht, es einfach nicht registrieren, weil es keine Bedeutung hat. Es hat nicht die Bedeutung, wie die Qualität mit deiner Aufmerksamkeit bei dir zu sein. Also lass Geschichten kommen, lass Ereignisse kommen, lass was auch immer kommen, es geht auch wieder.
Narasimha schreibt, in der Klarheit, dass kein Handeln da ist, ist Freiheit, scheinbar.
Ja, und du musst schauen, dass du das mit dem Schein auch noch hinter dir lässt. Weil wenn es nur gesagt wird, ist es nicht verwirklicht und verwirklicht muss es sein. Aber die Kenntnis kann davor schon da sein und dann gilt es, sich das selbst zu beweisen, was man schon ahnen kann oder auch wissen kann. Ja, aber so wie du es gesagt hast, stimmt es, wenn man das scheinbar weglässt.
Osayana schreibt, stimmt es, dass manche erst ihr Ego füttern müssen, um es dann wieder zu erlösen?
Ja, so ist ja die Entstehung einer sogenannten Persönlichkeit, die nicht wirklich existiert, aber die ja darauf basiert, dass die Identifikation mit Erlebnissen und Reaktionen in einem selbst zu der Idee führen, dass da ein Ich ist. Und das versucht natürlich, sich als Ich zu bestätigen in einer Form, die möglichst das Unangenehme von sich fernhält und darauf zusteuert, tolle Erfahrungen zu machen. Und das ist natürlich die Potenzierung eines Ichs oder die Idee eines Ichs, besser gesagt. Und ja, danach dann kostet es entsprechend Mühe, sich dessen bewusst zu werden, was dazu geführt hat, dass es zu einem Ich kam, was nicht existiert und dann zu Glaubenssätzen und Verhaltensformen geführt hat, die nicht wirklich sind. Und so ist das Spiel. Es geht jedem so. Also jeder, der hier auf dieser Erde auftaucht, hat irgendeine Thematik, die das Bewusstsein vermeintlich besonders interessiert. Und dann geht es darum, herauszufinden für das Bewusstsein wieder, was da sich ereignet hat und anschließend dann das alles hinter sich zu lassen. Also Bewusstsein baut etwas auf, so wie eine Sandburg am Strand und dann spülst das Wasser drüber, das Wasser, das alles auflöst, was davor aufgebaut wurde. Und dann interessiert sich wieder für die Qualität, die ohne das ist, was zu einer Ich-Identität geführt hat. Es scheint so zu sein, dass es das Bewusstsein einerseits interessiert, ein Nicht-Ich zu sein, also oder sagen wir es so, dass das Bewusstsein sich dafür interessiert, dass es etwas zu sein scheint, was es nicht ist, und dann interessiert sich wieder dafür, was es wirklich ist. Dann hat es keine Lust mehr drauf. Und das spüren wir ja in uns selbst auch. Wir spüren in uns selbst auch, dass Wiederholung von Erlebnissen, die ja sich im Bewusstsein ausdrücken, langweilig werden. Mit jedem Male werden sie schaler und uninteressant. Und das führt dann, und das ist ein Mechanismus des Bewusstseins, führt dazu, dass dann aufgrund der Langeweile die Idee auftaucht, die Langeweile nicht mehr haben zu wollen. Und dann schaut man nach den Aufregungen und dann schaut man nach danach, dass die Aufregung selber auch nichts bringen. Und anschließend hat man die Nase voll von allem, was aufgetaucht ist. Und das ist, wie Bewusstsein sich wieder löst von der Identifikation mit sich selbst. Im besten Falle taucht dann der Wunsch nach Freiheit auf. Und entsprechend die Energie dazu, die es ja auch braucht, dann das durchzuziehen.
Mozi schreibt, worin siehst du den Sinn der menschlichen Existenz?
Es gibt keinen übergeordneten Sinn, sondern es gibt nur das, was in jeder einzelnen Ausdrucksform am meisten Sinn macht. Und das ist für den einen, sich als absolut identifiziert mit der Form und mit der Welt und allem, was darin passiert zu sehen und für den anderen möglicherweise die komplette Freiheit von der Idee, überhaupt in der Welt zu sein. Das heißt, da es keinen Übergeordneten gibt, ist der Sinn für eine Lebensform Mensch die Qualität, die sich als das erweist, was das größte Interesse dieser Persönlichkeit, der sogenannten Persönlichkeit, zum Ausdruck bringt, was die meiste Energie hat.
Michaela schreibt, wie erklären sich Synchronizitäten?
Na, durch das Gesetz der Resonanz, dass nun mal die Dinge passieren, die energetisch zusammenpassen. Und die treffen sich immer so, wie man einen Partner trifft, der einem selbst entspricht und natürlich auch den Bezugspersonen aus den ersten Begegnungen auch entspricht, so dass man dann, wenn man einen Partner wählt, immer wieder auf dieselben Mechanismen trifft. So trifft man dann auch auf Menschen, mit denen man synchron gleiche Gedanken hat oder gleiche Intention hat oder ein gleicher Bezug stattfindet auf beiden Seiten. Der Versuch, irgendwas zum Ausdruck zu bringen, was nun mal eben sich als Synchronizität erweist. Das ist nichts Besonderes. Im Grunde genommen funktioniert das ganze Bewusstsein, also die ganze Welt, genau so. Es ist eine andauernde Synchronizität, nur nehmen wir sie nicht wahr. Wir nehmen nur die Aspekte von der Synchronizität im Ganzen wahr, die hervorstechen durch eine andere Intensität oder Besonderheit oder die eben einfach ins Auge fallen, weil sie anders sind. Aber die ganze Zeit findet das statt. Und wir suchen auch dauernd nach Synchronizitäten. Also wir suchen nach, das ist ja nicht eigentlich verschieden von dem Wort der Qualitäten, die sich gleichen. Also wir suchen ja auch prinzipiell in Freundschaften Begegnungen, die wir haben, nach dem, was uns entspricht. Und wenn es so aussieht, als wäre es etwas, was uns nicht entspricht, dann ist es dennoch etwas, was in uns anwesend ist, aber nicht bewusst ist oder wurde. Und dann durch die Anwesenheit eines oder einer anderen bewusst wird. So, das heißt, wir suchen immer nach uns selbst. Wir suchen immer auch auf der sogenannten persönlichen Ebene nach einer Entsprechung der persönlichen Ebene. Das ist dann das, was wir als Partnerschaft bezeichnen, wozu wir dann sagen, ich liebe dich. Und eigentlich müsste man das grammatikalisch anders formulieren und müsste sagen, ich liebe mich, wenn man jemanden anderen trifft. Und so ist das ja auch in Wirklichkeit in Bezug auf diese Qualität, die wir wirklich sind, dass wenn Liebe im Spiel ist, wir uns selbst als diese wahre Identität im Blick haben. Also wenn du denkst, du liebst jemand anderen, ist eine Täuschung. Du liebst dich selbst als diese Qualität, die du bist. So, und das ist eine unpersönliche Qualität. Und der Fehler besteht darin, das persönlich zu nehmen. So, würdest du also mehr Bewusstsein dafür haben, dass das, was du gut findest, wenn du dich öffnest oder meditierst, dass das dann du bist und du daran Freude hast, würdest du viel mehr an dir selber Freude haben wollen. Und dann wärst du auch freudiger zu anderen Menschen um dich herum. Und du würdest dann auch mehr Menschen um dich herum anziehen, die diese Qualität ausdrücken. Also das heißt, wir sind das ist die Antwort auf deine Frage jetzt, nach langer Vorrede. Synchronizität ist das, was die ganze Zeit passiert. So wie Gnade. Wir könnten auch Gnade dazu sagen. Ist dasselbe Prinzip. Gnade ist die ganze Zeit da und die Frage ist, ob du es sehen kannst. Synchronizität ist die ganze Zeit da, die Frage ist, ob du es sehen kannst. Wir können das auch erweitern. Liebe ist die ganze Zeit da, die Frage ist, ob du es sehen kannst. Unterschiedslosigkeit ist die ganze Zeit da, die Frage ist, ob du es sehen kannst. Und die Freiheit ist die ganze Zeit da, die Frage ist, ob du es sehen kannst. Und du bist als diese scheinbare Ich-Identität auch nicht da. Die Frage ist, ob du es sehen kannst. Natürlich können wir jetzt wieder anfangen zu sagen, so, wer ist denn jetzt dieses Du, der das sehen kann? Ja, na klar. Gut, das zu fragen.
Supriya schreibt: Moni, ich versuche zu formulieren. Man denkt, du hast 18 Jahre. Was Tolles und dann entwickelt sich ganz anders Spannung. Ist das noch altes Muster?
Du schreibst schon wieder in Hieroglyphen, weil du willst, dass man versucht, dich zu verstehen, auch wenn du es uns noch so schwierig machst, Supriya. Ja, ich meine, die Dinge, die passieren, die sich im Laufe des Lebens zeigen, sind eine Folge von den Jahren davor. Das heißt also, wenn da ziemlich viel Unbewusstheit war und was bedeutet, dass es Dinge gab, die verdrängt wurden, dann summiert sich das mit der Zeit und irgendwann einmal ist es so viel, dass man es nicht mehr verdrängen kann und dann wird es sichtbar. Deswegen kann sich ein Leben plötzlich ändern und es sieht so aus, es ist irgendwas passiert, weshalb sich das ändert. Aber in Wirklichkeit war das, was sich dann gezeigt hat als Änderung, immer schon da. Es war immer schon da, war nur nicht so deutlich sichtbar. So, das heißt, es ist, wenn so etwas auftaucht, notwendig zu schauen, was ist es, was ich jetzt verdränge, was ich jetzt und die ganze Zeit verdränge und auch über die Jahrzehnte verdrängt habe. Das ist dann notwendig, wenn es dann schon so weit gekommen ist, dass es so dominant ist, dass es alles verändert. Und ja, für jemanden, der die Freiheit anstrebt oder so tut, als müsste er sie anstreben, weil sie ist ja schon und muss nicht angestrebt werden, ist natürlich wichtig hinzuschauen und alles für sich zu nutzen, was als auch scheinbar Unangenehmes auftaucht und dem man sich versucht hat zu entziehen, sein ganzes Leben lang, ist wichtig, das anzuschauen, um alle Hindernisse aus dem Weg zu räumen, die ein gutes Leben verhindern. Ein gutes Leben ist ein erfülltes Leben, in dem du Freude hast an dem, was sich durch dich ausdrückt. Das ist ein erfülltes Leben. Das könnten wir auch, entschuldige, ich weiß, du setzt schon an, den Patrick sagen, prinzipiell könnten wir auch sagen, also Sinn des Lebens ist für einen selbst eben, wenn es sich erfüllt im Sinne von, man tut das, was man gerne tut, indem man es eben selber nicht tut, natürlich, aber egal, ist jetzt nicht so wichtig. Ja.
Genau, vier Kommentare haben wir noch. Sunny schreibt: Ziemlich absurd, diese ganzen Beziehungshöllen, und dennoch sind scheinbare Trennungen für viele sehr belastend, anstatt zu erkennen, dass es real keine Trennung gibt.
Ja, das wäre super, dann wäre der Schmerz nicht so groß, aber für viele ist es wichtig, dass sie an diesen Punkt kommen, wo sie sehen, da geschieht eine Trennung und das hat meistens eine Vorgeschichte, die sich wiederholt. Und dann kann gesehen werden, dass man eine Affinität dazu hat, dass andere einen entweder verlassen, beziehungsweise sie einen verlassen, weil man selber auch nicht will, dass man mit ihnen zusammen ist, aber das verdrängt hat. Und diese Energie des Verdrängens, des Verlassenwerden Wollens, obwohl man denkt, dass man das nicht will, dominiert dann diese sogenannten Beziehungsgeschichten. Ja, ist absurd.
Andrea schreibt: Spür eine Angst, sich auf einen anderen Menschen näher einzulassen. Wie kann ich erkennen, dass es begründet ist?
Indem du eben Anteile von dir selbst so verdrängt hast, dass du dich auf dich nicht mehr einlassen kannst. Auf deine Empfindsamkeit und die Gewissheit, wie ein Leben zu leben ist. Und dass du eigentlich versorgt bist und alles gut ist und du in Fülle lebst. Wenn das alles angezweifelt wird, wird es schwierig.
Narasimha schreibt, die Idee eines Handelnden scheint sich immer wieder selbstständig zu verdichten und bleibt ohne die Präsenz eines Jnani scheinbar schwer durchschaubar.
Das ist wahr. Jedes Feld, was dir hilft, dich zu transzendieren, also etwas möglich zu machen, von dem du denkst, dass du es selber nicht kannst, ist hilfreich. Also von daher der Hinweis, sich im Live-Chat aufzuhalten, im Satsang aufzuhalten und so weiter. Und sich natürlich selber als das zu kennen, immer mehr und auch in das zu öffnen, egal auf welche Weise, ist nun mal eben entscheidend. Und wir können dann klar sehen auch, nach dem, was du gesagt hast, dass man selber die Freiheit in dem Sinne nicht machen, weil man sie auch nicht bestimmen kann, weil man gar nichts bestimmen kann. Und dann ist es gut, auch dankbar dafür zu sein, dass das Bewusstsein dich beispielsweise in einen Live-Chat katapultiert und sagt, so, da bist du jetzt mal aufgehoben, weil da erlöst sich viel von mir selbst als Bewusstsein, was vorher hinderlich war. Also das ist schon ein Segen, überhaupt Satsang zu kennen, überhaupt Wahrheit zu kennen, überhaupt sich damit zu beschäftigen, was anders ist als das, was man denkt, was das Leben ist. Also überhaupt irgendwas in Frage zu stellen, ist schon ein großer Segen, weil man dann ja auch den Antworten nahe kommt, beziehungsweise kommen ja die Antworten aus den, die Fragen ja kommen, deswegen, weil die Antworten da sind. Und von daher wichtig, das anzuerkennen, welche Qualität das schon ist und dafür dankbar sein zu können, dass man in Kontakt mit der Wahrheit ist, ist wichtig, total wichtig. Das ist ein Ausdruck davon, dass man es schätzt, dass man diese Wahrheit, die man ja selber ist, schätzt. Also letzten Endes führt es dazu, selber mit sich selbst in Frieden zu kommen, selber mit sich selbst die Ideen zu bereinigen, dass man denkt, man hätte irgendwas falsch gemacht. Und sich als okay und richtig und stimmig und glücklich wiederzufinden. Und das geht's doch.
Michaela schreibt, ich denke an eine neue Brotdose und ein paar Stunden später finde ich eine auf dem Verschenkplatz.
So geht das. Das ist das Prinzip der Synchronizität oder der Resonanz, wie vorhin beschrieben. Schönes Beispiel dafür, wie sich das im Leben äußert. Genauso geht es. Was du dir wirklich zugestehst zu 100%, ob es eine Brotdose ist oder was auch immer, geschieht auch. Nicht, weil du es bestimmst, sondern weil es dir sozusagen in den Mund gelegt wird oder in die Information gelegt wird, es wird Folgendes passieren und dann taucht der Wunsch dazu auf. Dann sieht es so aus, als wäre das Resultat, eine Folge des Wunsches, was aber nicht wirklich so ist.
Ja, dann schreibt sie noch Danke und schöne Feiertage an alle.
Ja, danke auch. In dem Sinne können wir ja auch jetzt dem ganzen Danken, dass es sein kann, dass wir hier sein dürfen. Und ich danke auch euch allen, die ihr ja nicht wirklich hier seid. All denen, die einfach nur so tun, als wären sie hier. Und ja, möchte noch mal darauf hinweisen, wann der nächste Live-Chat ist. Der ist am 3. Januar. Und danach sind wir eine ganze Weile in Indien, wie anfangs dieses Abends ja schon erwähnt. Wir sind am Heiligen Berg Arunachala, dort, wo Ramana seinen Ashram hatte und noch hat, weil er sitzt ja da und wartet auf uns, bis wir kommen. Er ist ein sehr geduldiger Meister. Und ja, was haben wir jetzt noch die Woche? Wir haben jetzt am Samstag Online-Satsang und die Daten dazu findet ihr auf der Webseite www.muni-satsang.de. Und am Sonntag ist kostenlos für alle von 8 bis 9 eine Stunde Stille per Zoom. Und dafür müsst ihr auch auf meine Website gehen Und da habt ihr dann die Zugangsdaten, findet ihr die Zugangsdaten für Zoom. Und auch wenn wir dann nicht sprechen, ist es doch schön, euch auch im Bild zu sehen. Und das würde ich euch auch empfehlen, das auch zu tun. Nicht nur im Dunkeln zu sitzen. Und wir sehen dann, welche Synchronizität sich dann aufbaut an diesem Abend. Danach ist dann unser Silvester-Retreat 7 Tage in der Nähe von Stuttgart. Und wie gesagt, danach haben wir dann 10 Tage Retreat in Indien. Wir sind aber einen Monat dort und erfreuen uns der Sonne und des Friedens. Vielen Dank für eure Anwesenheit, eure Fragen. Vielen Dank, liebe Bela, für das hier sein und mich unterstützen. Vielen Dank, lieber Devasetu, auch für jetzt TV und die ganzen Jahre, Jahrzehnte, wie du schon die Wahrheit hier unter die Leute bringst, auch wenn sie sich oft dagegen wehren, aber die meisten erfreuen sich doch dran und das ist die Hauptsache. Und vielen Dank für alles, für dieses gute Jahr mit euch allen, die hier immer im Live-Chat aufgetaucht sind oder auch jetzt zum ersten Mal. Vielen Dank für euer Dasein. Auch wenn es niemanden gibt, ist es dennoch schön, jemanden zu sehen. Danke fürs Dasein.